Deutsches Reiseradio, Ausgabe Nummer 72 mit Rüdiger Edelmann. Hallo zusammen. 500 Jahre Reformation, einer der touristischen Anlässe in Deutschland in diesem Jahr. Allenthalben widmet man sich diesem Thema, es wird gewissermaßen zum Teil des touristischen Marketings quer durchs Land. Themen bieten sich genug und fast jedes Bundesland hat dieses Datum auf seiner Agenda der Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, was man anzubieten hat. Klar ist auch, dass Sachsen-Anhalt und Thüringen im Zentrum des Geschehens stehen. Wittenberg, Eisleben und Eisenach gehören nun auch zu den Hauptwirkungsstätten Martin Luthers. Umso ausgefallener war eine Einladung des Kirchenkreises Halberstadt und der Kooperation zur Vermarktung der Domschätze in den Städten Halberstadt und Quedlinburg. Ebenfalls Sachsen-Anhalt, aber regional etwas abgelegener. Halberstadt zudem wurde von Martin Luther nie besucht. Die Reformation spielte nichtsdestotrotz eine große und eine ganz besondere Rolle. Also dann Halberstadt. Fahrt durch den Ende Februar noch schneebedeckten Harz in die Stadt mit Dom und Domschatz. Der wiederum würde vermutlich ohne die ganz besondere Art der Halberstädter Domherren des 16. Jahrhunderts nicht mehr existieren. Jetzt aber ganz von vorn. Beim Begrüßungsimbiss mit Halberstädter Würstchen gab mir Nikolaus Schneider, ehemaliger EKD-Vorsitzender, einen ersten Hinweis auf das große kirchliche und auch weltliche Ereignis, das uns in diesem Jahr beschäftigen wird.
Die direkte Verbindung besteht darin, dass wir im Jahre 2017, 500 Jahre Reformation, in einem ökumenischen Geist feiern wollen. Wir feiern also nicht ein Fest gegen die Katholiken oder gegen den Papst, sondern wir versuchen, das Gemeinsame unseres Glaubens zu betonen. Und an den Stellen, wo Unterschiede wohl bleibend sein werden, freundschaftlich verschieden zu sein. Und aus dieser freundschaftlichen Verschiedenheit heraus dann doch wieder das gemeinsame Bekenntnis des Glaubens gegenüber der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Und das entspricht ja ganz dem Geist dessen, wie hier in Halberstadt die Evangelischen und die Katholischen miteinander umgegangen sind.
Das war zumindest für mich ein gut gehütetes Geheimnis. Halberstadt als Ort der, sagen wir mal, etwas anderen Reformation. Was war so anders und was ist auch heute noch anders in der Stadt mit Blick auf den Harz von Osten aus? Deshalb sind wir hier. Die Personen und ihre Darsteller, Claudia Willuda, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Domschätze zu Quedlinburg und Halberstadt. Angelika Züdu, Superintendentin des Kirchenkreises Halberstadt. Klaus Eberhard Heinrich, Domkantor und fachkundiger Führer durch den Dom. Nikolaus Schneider, ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und engagierter Theologe. Professor Rainer Neugebauer, Kuratoriumsvorsitzender der John Cage Orgelstiftung. Und Frank Butzke, Geschäftsführer des Parkhotels unter den Linden, Gastgeber zur Nacht und Halberstädter aus Überzeugung. Der etwas andere Umgang mit der Reformation, ein ganz besonderer Domschatz und ein auf den ersten Blick etwas ausgeflipptes Musikprojekt. Das Ganze in einer Stadt, die neben der kirchlich-reformatorischen auch eine jüdische Geschichte besitzt. Halberstadts Altstadt, in den letzten Kriegswochen zerbombt, in der DDR nicht wieder aufgebaut, erlebt eine Renaissance im Rahmen der Möglichkeiten. Seit der Wende wuchs zudem ein besonderes Konglomerat aus unterschiedlichsten Richtungen, Ansichten und Beteiligten, ganz im Sinne der Geschichte vom Umgang mit der Reformation. Diese ausgefallene Reformationsgeschichte spielt natürlich am Dom und im Dom. Dieser Dom hat einen Schatz, den gilt es zu besichtigen. Er hat eine prachtvolle Architektur, heute eine zeitgenössische Orgel, die aber vor langer Zeit eine Vorgängerin hatte, die wiederum zu dieser Sache mit dem langsamsten Orgelkonzert der Welt anregte. So Domkantor Klaus Erhard Heinrich in seiner spannenden Lektion in Sachen Orgelkunde, bei der wir auch in die kleinsten Ritzen des Instruments schauen durften.
Halberstadt ist, was Orgeln angeht, ein ganz berühmter Ort. Ich habe das erste Mal im Studium in Instrumentenkunde vom Halberstädter Dom gehört. Nämlich hier stand eine gotische Orgel. Und die ist auch ein Grund, weshalb das Cage-Projekt in Halberstadt ist. Diese Orgel geht immerhin bis 1300, ich muss immer rechnen, 61 zurück. Damit kommt man dann auf die 639 Jahre, die das Cage-Projekt jedenfalls mal in erster Lesung anstrebt. Aber schon vorher wird es Orgeln gegeben haben. Es gibt also sogar schon, es lebe die Verwaltung, irgendwo eine Quittung, dass jemand fürs Belgetreten bezahlt wurde im 13. Jahrhundert. Ja, aber wir gehen davon aus, dass irgendwann ab 800 hier auch Orgeln gestanden haben.
Die heutige Orgel stammt aus dem Jahr 1965 und wurde von Hermann Eule gebaut, zu Zeiten der DDR.
Vielen Dank. Ne? Ich meine, die Orgel ist in den 60er Jahren gebaut worden. Das war für die Materialbeschaffung für Eule natürlich ein Riesenproblem damals. Ne? Die haben letztendlich von Westaufträgen dann immer so ein bisschen versucht, noch was abzuzweigen. Ne? Also das ist schon keine ideale Zeit für den Orgelbau gewesen. Jetzt lade ich Sie ein, wenn Sie wollen, noch mal einen Stockwerk höher zu kommen. Allerdings müssen Sie aufpassen. Ja? Dann können wir die Pfeifen sehen. Wir müssen ja jetzt auch nicht alle mitkommen. Das ist das Gebläse. Erstmal. Und von dort geht es dann in den großen Balk, den Puffer. Johannes, kannst du mal anmachen? Weil man hat ja das Problem, wenn ich gar nicht spiele, brauche ich keine Luft. Aber wenn ich voll spiele mit vielen Pfeifen, brauche ich immens viel Luft. Und ein Gebläse liefert ja immer die gleiche Menge. Ich brauche ja zwischendurch einen Puffer. Es ist so, dass ich an verschiedenen Stellen unterschiedlichen Druck brauche. Hier wird sozusagen der höchste Druck erstmal erzeugt. Und zum Teil gibt es dann nochmal so Zwischenbälge, die das dann auch variieren. Johannes, kannst du mal ganz laut eine Zeit lang spielen? Jetzt sehen Sie, ja? Der Stausee trocknet gleich aus. Und jetzt gleich kommt dann das. Von da geht dann die Luft weiter, muss sie ja zu den Pfeifen kommen. Weil ich habe bei der Orgel ja das Problem, dass ich einmal mit den Fingern spiele, also ich muss den Ton anwählen, aber ich kann ja auch Register auswählen. Diese Orgel aus dem 14. Jahrhundert, das waren sogenannte Blockwerke, da gab es noch nicht die Möglichkeit zu umregistrieren. Da habe ich gespielt und dann waren da 54 Pfeifen pro Ton, ne? Plus heutzutage registrieren wir ja um, wir wählen ja den Klang. Letztendlich aus der Physik ist jeden Klang kann ich auch in Obertöne zerlegen. Und bei der Orgel kann man sozusagen vereinfacht die Obertöne anwählen, welchen Oberton ich wie stark haben will und habe da durch eine ganz große Wahlmöglichkeit, was den Klang angeht. Und das mache ich über die Register. Johannes, kannst du jetzt mal auf dem zweiten Manual spielen? Und dann können Sie mal sehen Sie hier, bewegt sich etwas. Und das wird weitergeleitet und jetzt müssen Sie hier hochgucken. Jetzt da oben bewegen sich ja auch Einzelne. Sehen Sie?
Orgel ist wichtig, das wusste man schon im 8. Jahrhundert und so spielt auch die heutige Orgel eine wichtige Rolle im Dom zu Halberstadt. Er hat eine durchaus spannende und streckenweise sogar kuriose Baugeschichte. Im Dom umschauen und die Geschichte hören, die letztlich zur Reformation und danach zum Domschatz führt. Es ist Winter und im Dom ist es kalt. Glücklicherweise scheint die Sonne und das Licht- und Farbenspiel der Fenster schafft eine ruhige, meditative und angenehme Atmosphäre für Claudia Villudas Ausführungen.
250 Jahre Bauzeit, wenn Sie sich hier mal umschauen, und Sie hatten ja gerade von der Orgelempore eigentlich den schönsten Blick in den Dom. Wir sind umgeben von einer vollkommenen Einheit, und das ist sicherlich die höchste Leistung der mittelalterlichen Bauherren, dass sie an dem einmal festgelegten Plan nach dem Vorbild der französischen Kathedralen hier in Halberstadt vollendet haben.
Ein gewaltiges Bauwerk, das auch im Wettbewerb mit dem Bistum in Magdeburg entstand. Größer, schöner, prachtvoller war die Konkurrenzdevise. Mit unglaublicher Sachkenntnis wurde einem Vorgängerdom quasi die neue Hülle übergestülpt und die separate Marienkapelle in den heutigen Dom integriert. In diesem Dom, der 1491 geweiht wurde, fand dann das statt, was Halberstadt zu einer reformatorischen Einzigartigkeit verhalf. Mit ihrer Verbreitung war der Konflikt vorprogrammiert, protestantisch oder nicht. Nach Jahren des Kampfes um die Ideologien kam es 1591 unter einem protestantischen Bischof zu einer außergewöhnlichen Entscheidung, da sich die Domherren nicht auf eine Richtung einigen konnten.
Und es verblieb trotz Reformation ein gemischt konfessionelles Domkapitel hier am Dom. Es gab auch anderswo in Deutschland gemischte Domkapitel. Das ist jetzt nicht die Einzigartigkeit, aber die Einzigartigkeit ist folgende. Dieses gemischte Domkapitel suchte nach Wegen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und so feierten sie von 1591 bis 1810 im Hohen Chor des Domes gemeinsam das Stundengebet. Sie reformierten natürlich dieses Stundengebet nach lutherischen Vorgaben, aber sie taten das auf Grundlage der alten Ordnung. Es war also wirklich so, dass sie weiter nach den alten Chorbüchern singen und beten konnten. So haben also beide Konfessionen eine Berechtigung darin gefunden und konnten sich dann bereit dazu erklären, das gemeinsam hier so zu zelebrieren. Es ist auch so gewesen, dass der Papst Boten und Legaten geschickt hat, die es überprüft haben und die nichts Anstößiges daran finden konnten und das nach Rom zurückgemeldet haben. Also man hat tatsächlich einen Kompromiss gefunden. Und dieser Kompromiss hatte nun Auswirkungen. Zum einen war es so, dass das Kapitel dadurch seine Existenz überhaupt sicherte. Und zum Zweiten, und das ist das, was wir heute in unserer Ausstellung bewundern können, bewahrte dieser Kompromiss den Halberstädter Domschatz. Denn die vier katholischen Domherren, die bis 1810 permanent weiter zum Kapitel gehörten, wussten natürlich vor allem diese ältere Kunst zu schätzen, und sie haben sie auch noch weiter verwendet. Gewänder, Ornate wurden weiter getragen, und all das führte natürlich dazu, dass diese Dinge bewahrt worden sind. Und das ist wirklich ein sehr einzigartiger Umstand, den der sehr renommierte Liturgiewissenschaftler Professor Andreas Odenthal als wirklich gelebte Ökumene bezeichnet.
Auch Halberstadt blieb nicht von den kriegerischen Konflikten verschont, die durch die Reformation ausgelöst wurden. Aber hier ging vieles glimpflicher ab. So gesehen hätten die Halberstädter froh gemacht, wie eine friedliche Reformation hätte ablaufen können. Das sei die große Leistung, meint Nikolaus Schneider.
Wenn man sieht, im konfessionellen Zeitalter kam es ja zu diesen furchtbaren Kriegen. Der Dreißigjährige Krieg ist ja faktisch ein Konfessionskrieg geworden. Da spielten viele andere Motive auch eine Rolle. Aber die tragende Ideologie war sozusagen der unterschiedliche Glaube. Und es ist ein unglaubliches Blutvergießen damit verbunden gewesen. Oder wenn Sie sich anschauen, wie viele Menschen Haus und Hof verlassen mussten, vertrieben wurden um des Glaubens willen, weil die jeweilige Mehrheitsgesellschaft es nicht ertragen konnte, dass Menschen mit anderen Glaubensvorstellungen in ihrer Mitte lebten. Welche Flüchtlingsströme es in Europa gab, wegen des unterschiedlichen Glaubens. Wenn man sich das alles klar macht, was wäre das für ein Segen gewesen, wenn in dieser freundschaftlichen Weise verschiedene Interpretationen doch derselben Grundlagen des Glaubens, wenn die einfach in tolerantem Geist miteinander gelebt hätten wie hier in Halberstadt. Das wäre ein großer Segen gewesen.
Was wäre gewesen, wenn? Diese Frage kann auch der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD nicht beantworten. Aber die Leistung im Kleinen sei doch außerordentlich gewesen und verdiene Erwähnung und Hochachtung.
Ich denke, zwei Elemente kommen da zusammen. Das eine, das ernsthafte Bemühen darum, so viel Gemeinsames zu tun, und auch im Glauben zu tun, wie eben möglich ist. Und Sie haben in Halberstadt hier daran gearbeitet, dass Sie doch in bestimmten Bereichen noch gemeinsam Gottesdienst feiern konnten. Punkt zwei war aber dann, dass hier in diesem Fall die evangelische Seite einen Grundsatz der Reformation wirklich ernst genommen hat. Und der heißt non vi sed verbo, nicht durch Gewalt, sondern durch das Wort wollen wir überzeugen. Und wenn man sich von diesem Grundsatz leiten lässt, dann kann man auch andere in ihrem Glaubensvollzug gelten lassen. Und das wurde hier auch praktiziert. Also reformatorischer Grundsatz plus harte Arbeit.
Man könne, wenn man nur wolle, mein Schneider, und sagt gleichzeitig, dass dieses historische Ereignis durchaus das Zeug zum Leitbild in heutiger Zeit habe. In einer Situation von erneuten Flüchtlingsströmen und einer Auseinandersetzung mit dem Islam sei es wichtig, wie vor 500 Jahren in Halberstadt zu handeln.
Den muslimischen Freunden sage ich immer, bitte verzichtet darauf, eure Wahrheitserkenntnis mit Hilfe staatlicher Gewalt, mit Hilfe von Bomben und Raketen durchsetzen zu wollen. Und konzentriert euch aufs Argument und aufs Wort. Und da, wo ihr damit nicht weiterkommt, da sucht das friedliche, freundschaftliche Miteinander. Und dann sehe ich eben christliche Fundamentalisten, die auch bis heute meinen, staatliche Gewalt in Anspruch nehmen zu können. Es gab einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der von einem Kreuzzug sprach gegen den Islam. Oder in anderen Formen auch in den Vereinigten Staaten, etwa bei Fragen der Abtreibung, die dann vor Abtreibungskliniken demonstrieren oder sich dann sogar das Recht nehmen, Ärzte, die Abtreibung vornehmen, zu erschießen. Also wir kennen das auch noch und müssen auch immer neu drum ringen, dass wir uns nicht sozusagen an die Stelle Gottes setzen. Uns selber ermächtigen, mit letzter Gewalt und letzter Kraft unsere Meinungen durchsetzen zu wollen.
Das gilt im Übrigen auch für unsere aktuellen politischen Konstellationen, von Donald Trumps Einreiseverboten bis zu den politischen Meinungsverschiedenheiten vor der eigenen Haustür.
Und ich halte es für richtig, gegenüber Präsident Trump deutlich zu machen, dass diese Art von Politik niemandem gut tut, am Ende den Amerikanern auch nicht. Aber das Ganze auch nicht von oben herab, sondern mit nüchternem Blick auf das eigene Versagen in diesen Fragen. Wenn wir etwa jetzt Europa zu einer Festung ausbauen oder wenn wir Menschen in Länder abschieben, von denen wir nur rein theoretisch behaupten können, dass sie sicher seien.
Die ganz praktische Verbindung aus Theologie und Politik im Umfeld eines gotischen Doms mitten in Deutschland. Aus Geschichte lässt sich viel lernen. Nur tun müsste man's. Dieser politische Exkurs ist sicher notwendig und er wird auch wichtig sein im Umfeld des touristischen Feierns rund um einen Revoluzzer namens Martin Luther, dessen 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg weit mehr ausgelöst haben als die Trennung einer Religion. Beim Domschatz, der Hauptattraktion des Halberstädter Doms, kommt dies ebenfalls wieder zum Tragen, denn ein Schatz muss ja erst einmal angehäuft werden. Auch da gab es durchaus umstrittene Arten, Schätze, Reliquien und wertvolles Kulturgut anzuhäufen. Claudia Veluda gibt den Abriss unmittelbar am Eingang zum Domschatz, der weit mehr ist als eine Ansammlung alter Dinge.
Ich bitte Sie, das Ganze möglichst auch gar nicht als ein Museum zu verstehen. Diese Stücke wurden über 1200 Jahre für die Halberstädter Domkirchen angeschafft. Sie wurden im Gottesdienst in der Liturgie verwendet und wir haben eben die einmalige Chance, diesen Schatz noch heute an seinem historischen Ort zu besichtigen. Man hat diesen Domschatz auf drei unterschiedlichen Wegen bereichert. Zum einen hat man wirklich europaweit eingekauft, und zwar das Kostbarste, das Exklusivste und manchmal einfach auch das Exotischste, was zu erwerben war. Zum zweiten hat man kostbare Geschenke bekommen. Ein Beispiel: 992 zur Domweihe war Otto III. Anwesend. Otto II. War mit der byzantinischen Prinzessin Theophanu verheiratet. Wir haben byzantinische Kunstwerke aus dem 10. Jahrhundert. Also es ist absolut denkbar, dass Otto III. Schatzstücke aus dem Brautschatz der Theophanu 992 mit nach Halberstadt brachte. Also Geschenke. Und der dritte Weg, das war ein unrühmlicher, der ist aber sehr bekannt für den Domschatz, und das war eben diese Teilnahme des Halberstädter Bischofes Konrad von Krosigk am 4. Kreuzzug. Er brachte etwa 12 Kunstwerke mit, aber was er vor allem mitbrachte, waren Reliquien. Und diese Reliquien begründeten wirklich im Prinzip dann die Bedeutung dieses Ortes. Er brachte über 100 Reliquien mit nach Halberstadt, eingenäht in Seidenstoffe. Also man hat dann erst hier vor Ort dann auch im 13. Jahrhundert die Reliquiare arbeiten lassen. Aber dieser Reliquienschatz begründete dann eben auch den wirtschaftlichen Reichtum des Kapitels und im Prinzip auch den Bau der gotischen Kathedrale. Also man untergliedert das in 650 Inventarnummern. Dahinter verbergen sich über 1000 Schatzstücke und etwa 12 davon brachte der Konrad aus Konstantinopel mit. Aber es sind schon sehr bedeutende auch darunter. Wir haben eine Ausstellungsfläche von 1200 Quadratmetern. Also denke ich, ist es gut, wenn wir losgehen. Ja, und das ist nun dieser Heiltumsschrank. Dieser Heiltumsschrank wurde Anfang des 16. Jahrhunderts gefertigt und hatte seinen Standort auf dem Altar im hohen Chor des Domes. Und dieser massive Schrank ist im Prinzip wie ein Tresor zu verstehen. Also er ist massiv aus Holz und komplett mit Metallplatten beschlagen. Er hat diverse Schließvorrichtungen. Das Prinzip ist ja denkbar einfach. Es hatte nicht ein Domherr alle Schlüssel, sondern es mussten einfach so und so viele Domherren anwesend sein, um den Schrank öffnen zu können. Das erhöhte die Sicherheit. Und dieser Schrank stand die meiste Zeit im Kirchenjahr natürlich so verschlossen auf dem Altar, aber an hohen Feiertagen konnte man diesen Schrank öffnen. Man hat dann die beiden Flügel Türen nach rechts und nach links aufgeschlagen, die untere Klappe auf die Altarmensa gelegt und das, was die Menschen dann gesehen haben, das hat ihnen sicherlich den Atem geraubt, nämlich dieses sogenannte Heiltum, den Reliquienschatz des Domes. Der Schrank war dazu prächtig geschmückt. Er war im Inneren, im Hintergrund azurblau gestrichen. Er hatte vergoldete Zinnsterne aufgesetzt. Man meinte das ja sehr direkt, dass der Heilige präsent ist in seinem Körperteil und so wollte man also den Heiligen in diesem Schrank auch eine Art heiligen Himmel bereiten. Wenn dieser Schrank geöffnet war, waren auch die Innenseiten der Türen geschmückt. Und zwar hat man daran Tüchleinmalereien aus dem 16. Jahrhundert befestigt. Und Sie sehen diese originalen Tüchleinmalereien hier rechts und links ausgestellt in den Vitrinen. Es begegnen uns hier wieder die beiden Patrone des Halberstädter Domes, zur linken Stephanus mit den Steinen und zur rechten der heilige Sixtus. Und die Vitrinen sind hier so angeordnet, dass sie uns die Ausmaße des Schrankes im geöffneten Zustand simulieren. Dieser Schrank hat also fast die gesamte Breite des hohen Chores eingenommen. Und nun müssen Sie sich vorstellen, der hohe Chor war ein exklusiver Bereich für das Domkapitel. Die normalen Menschen standen vor dem Lettner, vor Chortüren. Hier sind die Originale ausgestellt. Sie haben vermutlich in langen Schlangen angestanden und konnten dann einen kurzen Blick erhaschen auf dieses Ensemble in einer Entfernung von 25, 30 Metern. Das ist genau das gewesen, was ich vorhin meinte. Das wird Ihnen den Atem geraubt haben. Chortafel, Hora, lateinisch die Stunde, ist also eine Anleitung für das Stundengebet im Hohen Chor des Halberstädter Domes. Und eben dieses Stundengebet wurde seit 1591 dann gemischt konfessionell gefeiert. Diese Horentafel stammt aus der Zeit um 1400, ist also aus einer früheren Zeit. Aber man muss sich dann vorstellen, und solche Stücke liegen im Depot, wie überarbeitete Anleitungen es dann hier vor Ort gegeben hat. Das ist zum Beispiel ein beiden Domkapiteln, die danach, nach der Reformation rein evangelisch waren, anders gewesen. Dort hat man tatsächlich neue Bücher gedruckt. Ja, und hier kann man aber mit den alten Chorbüchern arbeiten und macht dann Anmerkungen, macht Ergänzungen, streicht sicherlich auch eine Menge und kann dann aber damit arbeiten. Hier im Teppichsaal sehen Sie nun diese beiden romanischen Bildteppiche aus dem 12. Jahrhundert. Es ist der Abraham-Engel-Teppich aus der Zeit um 1150 und an der Stirnseite sehen Sie den Christus-Apostel-Teppich aus der Zeit um 1170. Es sind die ältesten gewirkten Bildteppiche in dieser Größenordnung auf der Welt. Hier in dieser Vitrine sehen Sie die vermutlich älteste Seide des Domschatzes. Es ist eine gewebte Seide aus dem 8. oder 9. Jahrhundert, die in Bagdad entstanden ist, in höfischen Werkstätten in Bagdad. Die hatte man hier also in Halberstadt als den kostbarsten Stoff. Und was tat man damit? Man hat Reliquien darauf gelegt, man hat die verhüllt wie ein kleines Paket, hat das Ganze in einen Bleikasten gelegt und diese Bleikisten wurden dann zu den Altarweihen 992 oder 1491 in die Hauptaltäre des Domes versenkt. Bei dem ist es also so gewesen, dass man den erst im 19. Jahrhundert dann gehoben hat und dann die Seide eben auch wieder als Schatzstück auch wahrgenommen hat. Aber daran sieht man eben, wie hoch die Wertschätzung eben für diese Reliquien war. Die Bleikästen haben einen tollen Nebeneffekt, dass sich das, was darin befindet, sehr gut erhält. Deswegen ist die Seide also bis heute auch ganz wunderbar erhalten.
Reliquien spielten eine große Rolle in dieser Zeit. Im protestantischen Sinne schwer vorstellbar, bekamen Gegenstände und Körperteile eine Bedeutung. Prachtvoll aufgemotzt waren sie religiöser Schatz.
Die äußere Form des Reliquiars erzählt uns vom Inhalt. Das wird ganz deutlich hier bei diesem linken Armreliquiar. Unter der Schauöffnung, unter dem Bergkristall, sehen Sie einen mumifizierten Finger. Es soll sich um einen Finger des heiligen Nikolaus handeln, der, das wissen wir aus schriftlichen Quellen, auch über den 4. Kreuzzug nach Halberstadt gelangte, also zum Kreuzzugsgut des Konrad gehörte. Auch dieser Finger kam lose. Und es gab dann eine päpstliche Anordnung, der Finger darf nur in Halberstadt verbleiben, wenn man ihn auf diese Weise prachtvoll präsentiert. Und dem ist man dann natürlich sofort und bereits im 13. Jahrhundert nachgekommen und gab das Armreliquiar in Auftrag. Diese Reliquiare waren ausgestellt auf den Altären und die Wallfahrer wussten ja, mit welchen Heiligen sie es zu tun haben würden und konnten das auch aus der Distanz bereits erkennen. Und mit diesen Armreliquiaren hat man eben auch zum Beispiel gesegnet. Ja, und das hatte dann für den Gesegneten eine ganz besonders hohe Bedeutung, so als wäre der Heilige präsent bei diesem Vorgang.
Wer intensiv in kirchliche Schätze und in diese Geschichte eintauchen möchte, benötigt sicher mehrere Stunden, um sich die ausgestellten Stücke zugänglich zu machen. Das geht am besten in einer der angebotenen Führungen. Wer alte kirchliche Kunst kennenlernen möchte, kann dies auch abkürzen und den Domschatz während der Öffnungszeiten auf eigene Faust erkunden. Gleich, ob gläubig oder nicht, das, was es im Domschatz zu sehen gibt, macht Eindruck. Das allein lohnt schon einen Besuch in Halberstadt. Ein einziger Tag dürfte zu knapp sein, um sich der Stadt anzunähern. Eine Übernachtung ist mindestens fällig. Wir durften diese im Parkhotel unter den Linden am Rande der Innenstadt verbringen. Und auch hier atmet man Geschichte, wenn auch neuzeitliche. Das Hotelgebäude war einst die Villa der Industriefamilie Klamroth. 1910 erbaut, erinnert es an ein massives Schlösschen. Das Haus ist heute kein Vier-Sterne-Hotel im klassischen Sinn, aber ich behaupte mal, es gehört zu einer Übernachtung in Halberstadt dazu. Das ausführliche Gespräch mit Geschäftsführer Frank Butzke gibt es abgetrennt vom heutigen Podcast auf der Blogseite des Deutschen Reiseradios Ausgabe 72. Aber ganz kurz, die Story der Familie Klamroth ist nachlesbar im Roman der ehemaligen Fernsehjournalistin Wiebke Bruns, eine gebürtige Klamroth, und reicht zurück in die tragische Familiengeschichte der Klamroths zur Nazizeit. Zum Hotel wurde das Anwesen erst zu DDR-Zeiten. Leider verkam das AO-Hotel zum Schwarzen Ross bis fast zur Abbruchreife. Inzwischen erstrahlt es wieder im alten Glanz und bietet für günstige Übernachtungspreise ein weiteres Stück Stadtgeschichte. Frank Butzke ist heute Geschäftsführer und bekennender Halberstädter. Er betont:
Halberstadt ist für mich die Stadt der Kirchen schlechthin. Wir haben natürlich mit dem Dom die Attraktion, die es absolut alleine lohnt, nach Halberstadt zu kommen. Das ist keine Frage. Aber auch gegenüber dem Dom ist mit der Liebfrauenkirche, einer romanischen Kirche, eine absolute Sehenswürdigkeit. Gleich auf der Rückseite des Domes sozusagen schließt sich die Martini-Kirche an. Wir haben also da wirklich eine Vielfalt. Da kommen noch 6, 7 weitere Kirchen dazu, die alle irgendwo ihre Daseinsberechtigung und sehenswert sind. Wenn man sich Halberstadt als Ganzes betrachtet, muss ich sagen, ich lebe einfach gern hier. Das ist mein Zuhause und ich sehe an den Reaktionen unserer Gäste, dass sehr oft darüber nachgedacht wird, hier in Halberstadt nur eine Nacht zu verbringen. Und ich kann Ihnen sagen, diese Gäste kommen sehr häufig wieder, weil sie doch viel, viel mehr entdecken, als sie vorher auch nur erahnt hätten.
Es ist eine kleine Stadt, die aus dem Rahmen fällt, wenn man Wessi ist. Ich benutze dieses Attribut mal ganz bewusst, denn auch nach mehr als 25 Jahren Wiedervereinigung sehen ostdeutsche Städte in Teilen anders aus. Das meine ich nicht wertend, es fällt nur auf. Da stößt man auf die alte Architektur von Villen und Kirchen, aber auch auf ein geschlossenes und leider völlig heruntergekommenes Kulturhaus. Großmärkte am Stadtrand gleichen sich. Die Ladenzeile im Erdgeschoss eines langen Plattenbaus in der Heinrich-Julius-Straße wirkt wenig einladend. Industriegebiete wurden eingestampft und Plattensiedlungen abgerissen. Und wie sagte einer unserer Gastgeber, die Straßenbahn, die Halberstadt eigentlich nicht mehr brauche, führe von da, wo keiner mehr wohnt, nach dort, wo keiner mehr arbeite. Das ist keine gute Grundlage für Entwicklungen. Und trotzdem gibt es wohl mehr Zusammenhalt bei den Menschen als in mancher Mittelstadt etwas weiter westlich. Dabei war Halberstadt einst ein schmuckes Städtchen. Fachwerkhäuser im Zentrum, in der Ober- wie der Unterstadt, die man über eine lange Treppe vom Domplatz aus erreicht. Vieles ging im Bombenhagel im April 1945 unter. Ein großer Rest verkam aus ideologischen Gründen zwischen 1947 und 1989. Das ist traurig, aber nicht umkehrbar. Weg ist weg. An einer Luftfotografie im jüdischen Behrend-Lehmann-Museum zeigten uns Claudia Wiluda und Rainer Neugebauer die damals noch geschlossenen Lücken im Kernstadtbereich.
Das ist die gesamte Altstadt, wo im 8. April 1945 noch ein letzter großer Angriff auf Halberstadt, wo von den etwa, weiß nicht, 1600, 1800 Fachwerkhäuser sind etwa 600, 700 zerstört worden. Von denen, die übrig geblieben sind, sind über die Hälfte noch zu DDR-Zeiten. Und ich habe immer Schwierigkeiten, das zu formulieren. Die sind also kaputt gemacht, gelassen worden. Das heißt, das waren ideologisch die Karten des Feudalismus. Übrigens, die Leute wollten gerne in die Platte. Da war die Grundrisse schön, die hatten Fernwärme, nicht, und so weiter. Es gab kein Baumaterial für die Rekonstruktion der Fachwerkhäuser. Wir kommen gleich durch eine Straße auf dem Weg hin. Da war eine Mauer gezogen, weil dahinter die Fachwerkhäuser zerfielen. Man hat die zum Teil abgedeckt, damit sie auch wirklich kaputt gehen. Und dieser Verein Rekostadt Abriss, die haben schon zu DDR-Zeiten, sind die illegal in diese Häuser gegangen, haben besondere Balken gerettet und irgendwo gelagert, ein bisschen weiter draußen oder bei Freunden. Nicht? Und das war auch so ein Spruch bei der ersten großen Wendebewegung, wenn Häuser schreien könnten, nicht? Dann wäre also hier ein totaler Lärm. Nicht? Halberstadt galt als Rotenburg des Nordens oder des Ostens. Ja, nicht? Das war die viel bekanntere Fachwerkstatt vor 45 als etwa Quedlinburg oder so etwas. Ja, nicht?
Und was man sagen muss, in der Altstadt war, sage ich mal, vielleicht eher das einfachere Fachwerk. Ja. Wirklich das Fachwerk von noch höherem Niveau war eigentlich in diesem Bereich der Oberstadt, was dann eben im Prinzip durch den Angriff fast komplett verloren gegangen ist. Ja, das ist ja das Schöne, dass man zumindest auf den Grundrissen das neue Stadtzentrum errichtet hat.
Und hier also Kleinblankenburg, das war ein Fachwerkviertel, wenn man vom Domplatz rauskommt. Das ist noch 1988 mit russischen Bergepanzern zusammengeschoben worden, weil ganz so baufällig war die nicht. Ne? Und im Stadtzentrum selber, die Planung gab es, da sollte so quasi wie Karl-Marx-Stadt, ja, nicht so, also sollte das ganze Zentrum war ja zu DDR der größte innerstädtische Parkplatz. Ja. Es gibt Fotos.
Also es gab wirklich einen freien Blick auf beide Kirchen.
Ja, ja. Es gab in 50er, 60er Jahren war das Schafe. Es gibt Bilder, wo Schafe weinen. Und wenn mir alte Halberstädter erzählen, wenn früher Leute kamen und sagen, wo ist denn das Zentrum? Sie standen auf so einer grünen Wiese und sagten, ja, hier war das.
Umso erstaunlicher ist es, dass zumindest für den Erstbesucher noch eine ansehnliche Zahl an Fachwerkgebäuden zu sehen ist. Dies hauptsächlich in der Unterstadt und dort im ehemaligen jüdischen Viertel. Mitten in diesem Viertel stand eine von außen kaum sichtbare Synagoge. In der Pogromnacht vom 9. November 1938 wurde sie geplündert. 11 Tage später verfügte die Baupolizei den Abriss. Der begann am Folgetag und die jüdische Gemeinde bekam dafür die Rechnung. Was heute viele nicht mehr wissen, Halberstadt war eine der wirklich bedeutenden jüdischen Gemeinden in Deutschland. Die potenzielle Diskriminierung gab es aber auch von Beginn an. Nicht umsonst wurde die schon 1712 eingeweihte Synagoge im Meer der Häuser optisch versteckt.
Hier hinter war die große Barocksynagoge und es war alles zugebaut. Sie sehen hier ein bisschen, wie eng das hier bebaut war, ja, an diesen Sachen, die noch sind. Und man konnte sie nicht sehen. Es gab dort hinten, Grauer Hof heißt die Straße, also hinten so rein. Das war eine Straße, die führte gewissermaßen direkt auf die Synagoge drauf zu und dann waren noch Winkel. Es war die einzige Stelle, wo man von außen überhaupt das Dach sehen konnte.
Interessanterweise ist nach 1989 ein ganzes Stück jüdisches Leben nach Halberstadt zurückgekehrt. Ein Museum sowie Stiftungen und Akademien inklusive. Sie sollen das jüdische Leben neu erwecken. Auch das geschieht auf ganz eigene Weise. Man möchte fast sagen nach Halberstädter Art. Eine der Leitfiguren ist Jutta Dick.
Das ist eine rheinische Katholikin. Ja, das ist eine Historikerin, die bei Julius Schöps studiert hat in Essen, dort die Synagoge auch mitbetrieben hat. Und die ist dann 93 hierher gekommen. Wir sind also hier in dem atheistischen Ostdeutschland und hier gibt es also eine liberale jüdische Einrichtung. Und jetzt sind ganz viele Russlanddeutsche gekommen, die jüdischen Hintergrund haben, aber die sind orthodox. Das heißt, die rheinische Katholikin bringt jetzt den orthodoxen Juden in der liberalen jüdischen Einrichtung so die Grundregeln. Und unter anderem hat sie dazu gebracht, es wird hier ein Café gemacht, wo hier koscher gekocht wird. Ja, aber die Rezepte stammen von Jutta aus dem Rheinland.
Auch Rainer Neugebauer kam aus Köln nach Halberstadt. Der Gründungsdekan der Hochschule Harz gehört heute zu den streitbaren, aber aktiven Halberstädtern und er kämpft für und bekennt sich zu seiner neuen Heimat. Es gibt Leute, die beschreiben ihn als anarchistischen Hedonisten und musikalischen Dilettanten. Letzteres mag der Grund für sein Engagement beim John Cage Orgel Kunstprojekt Halberstadt gewesen sein, bei dem im Umkehrschluss die alte gotische Blockwerkorgel des Doms eine Rolle spielt. Grundlage ist eine Komposition des amerikanischen Komponisten John Cage mit dem Titel Organ 2 ASLSP. Die Spielanweisung besagt, ASLSP bedeutet as slow as possible, so langsam wie möglich. Die Länge der Aufführung wurde mit 639 Jahren festgelegt, da zurückgerechnet vom Jahr 2000 vor 639 Jahren die 1361 eingeweihte Blockwerkorgel des Doms fertiggestellt wurde. Irgendwie kompliziert. Beginn der Aufführung in der Kirchenruine des ehemaligen Burchardi-Klosters war am 5. September 2001, dem 89. Geburtstag von John Cage. Das Stück beginnt übrigens mit einer Pause und der erste Klangwechsel erfolgte am 5. Februar 2003. Dann waren tatsächlich die ersten drei Pfeifentöne der Orgel zu hören. Aktuell erklingen gerade die Töne Dis, Eis und E. Das seit 2013 und noch bis 2020.
Hören Sie, versuchen Sie mal den Klängen nachzulauschen. Sie sind nämlich nicht eintönig. Ja? Es sind erstens 5 Töne und vor allem es sind starke Interferenzen im Raum. So, und das habe ich gestern schon gesagt, das ist ein Vorteil in Ostdeutschland, da kann man auch als Atheist einen Kirchenschlüssel haben. Auch wenn die Kirche nicht mehr als Kirche betrieben wird. die John Cage Orgelstiftung Halberstadt. Die ist 1999, 2000 gegründet worden. Wir sind rein privat, wir leben nur von Spenden. Wir kriegen öffentliche Gelder nur, wenn wir, was man neudeutsch Events macht. Also 100. Geburtstag von Cage feiern, wenn wir Schulprojekte machen, ja, nicht? Wenn wir Meisterkurse machen zum Beispiel, wir nehmen keinen Eintritt. Das ist doch ein sehr verrücktes Projekt. Ja? Es ist kein normales Projekt. Das enttäuscht die Erwartungen aller Besucher, ja? Die sich unter Musik irgendwas vorstellen, was mit Melodie und Rhythmus zu tun hat. Und dann gehen sie in die Kirche und sagen, selbst die Erwartung, wo ist denn die große Orgel? Gerade weil es so ein verrücktes Projekt ist, sagen wir, wir müssen auch für die Besucher das niedrigschwellig zu machen. Nicht? Lieber, dass sie uns was in Spendentopf tun, wenn sie es gut finden. Und wenn sie es nicht gut finden, ist übrigens auch kein Problem. Cage war ein ganz sanfter Anarchist. Der hatte seine sehr dezidierte Vorstellung, die sehr verstörend sind, immer noch für uns heute. Nicht? Aber er hat gesagt, das müssen Sie nicht so sehen. Er wollte niemanden überzeugen, dass alle das so sehen. Und es gibt einen wunderschönen Ausspruch, da hat eine Dame dann gesagt, das ist doch keine Musik. Ja, nicht? Wo ist denn da die Musik? Und da hat Cage ganz sanft gemeint, nicht? Also, wenn Sie meinen, das ist keine Musik, call it anything else. Ja? Nennen Sie es doch irgendwie anders. Ja? Versuchen Sie einmal hinzuhören.
Also versuche ich nicht länger zu verstehen und höre hin, wenngleich...
Cage, der gesagt hat, in seiner Kunstauffassung, die Sachen, die Materialien und die Dinge und die Kunst sind sinnlos, Bindestrich, sinnlos. Also ohne Intention. Wenn man Musik hört, soll man nicht sofort denken, das ist traurige Musik oder lustige Musik, sondern man soll einfach mal hören. Und der Widerspruch ist einfach, nicht? Wir machen hier ein Projekt im Sinne von Cage, ja, und ich mache nichts anderes, als Ihnen zu erklären, welchen Sinn Sie da reinlegen sollen oder können.
Sie können sich mit dem Besuch übrigens Zeit lassen. Das Stück läuft noch bis zum Jahr 2640 oder so. Verrücktes, aber das kommt auf den Blick oder Hörwinkel an. Vielleicht war ja sogar die erste gelebte Ökumene von Halberstadt verrückt. Eventuell wissen auch deshalb so wenige Menschen davon. Verrücktes kann so toll sein und die Norm hat bisher allenfalls bei technischen Berechnungen gut geholfen. Jedenfalls führt der Weg jetzt zurück in den Dom. Es ist Abend, es dämmert, die Kirchentore öffnen sich. Ein besonderer Klang begleitet uns auf dem Weg durch die sehr große Kirche. Superintendentin Angelika Züdu hat uns zu einer Andacht eingeladen.
Der Marienkapelle, dem Herzstück mittelalterlicher Frömmigkeit und auch Marienverehrung. 1362 wurde sie fertiggestellt, aber ihre Existenz geht schon auf das 9. Jahrhundert zurück. Damals war sie ein eigenständiges Bauwerk, das in einigem Abstand zum Dom errichtet wurde. Die gotische Gestaltung erst verband das eigenständige Bauwerk hier mit dem Dom. Hier wurden weiterhin die Rorate-Messe gefeiert, auch als das gemischt-konfessionelle Domkapitel entstand. Das heißt, auch nach dem Einzug der Reformation änderte sich die Feier der Marienmesse nicht, mit einem Unterschied. Wie bei allen anderen Stundengebeten wurde auch hier überlegt, wie denn die ursprüngliche Marienliturgie so verändert werden kann, dass katholische und protestantische Domherren hier täglich weiter feiern konnten. Und so legte man über die Rorate-Messe einen sogenannten trinitarischen Ritus. Und bis 1810 wurde an diesem historischen Ort die Marienmesse weiter gefeiert. So beginnen wir unsere Andacht heute hier, an diesem historischen Ort. Viele, viele Menschen haben hier ihre Sorgen und Anliegen vor Gott ausgesprochen oder still bedacht. Heute nun stehen wir hier, haben gehört von der Geschichte dieses Ortes und sind an diesem Abend zusammen, um ebenfalls unsere Gedanken auf den zu richten, dem alles auf dieser Welt seinen Namen und seinen Ursprung verdankt. Wir halten Andacht im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gesehen, gehört, gefühlt. Halberstadt, ich komme wieder.